Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Mayer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das BMI ist auf dem Weg. Und außerdem haben wir Besuch, nämlich 6 Presseattachés aus Kanada, Mexiko, Simbabwe, palästinensische Mission, Kroatien und Sambia. Die Gäste kommen über den Verein der Auslandspresse bzw. über Ewald König. Und es gibt 9 neue Kolleginnen und Kollegen, die sich die Regierungspressekonferenz anschauen wollen, und zwar aus dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir starten mit etwas, was wir selten hier haben, nämlich mit guten Wünschen.
Ja, genau. Da wir heute keine Kabinettssitzung hatten aufgrund der Haushaltswoche, ein kleiner Gruß von mir, von uns, von der Bundesregierung an unsere Frauenhandball-Nationalmannschaft. Denn heute beginnt die 27. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen unter dem Motto Hands up for more. Deutschland ist Handball verrückt. Das haben wir auch hier ab und zu mal diskutiert und sind sehr stolz, dass wir Gastgeber sein können für dieses Turnier, für eines der bedeutendsten sportlichen Großereignisse auch in diesem Jahr. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung wünschen Trainer Markus Gaugisch und dem Team viel Erfolg für das heutige Auftaktspiel gegen Island und dann auch im gesamten Turnier. Wir drücken fest die Daumen und wollen uns auch hier, wie schon bei vergangenen Sportereignissen, als guter Gastgeber auch präsentieren.
Vielen Dank. Dann starten wir mit einer Frage von Frau Gerhäuser. Was, bitte? Ja, klar. Sekunde. Bitte schön, Herr Richter.
Zum Handball. Das haben wir ja bei jedem großen Turnier. Gibt es irgendwelche Pläne, dass der Kanzler oder andere Kabinettsmitglieder zu den Spielen reisen? Oder gibt es irgendwie eine Grenze erst ab Viertelfinale, ab Halbfinale oder Finale?
Ich kann für den Bundeskanzler sagen, dass es aufgrund der zahlreichen Termine, wir werden gleich über einige internationale Themen ja sicherlich auch noch sprechen, derzeit nicht geplant ist, an dem Turnier teilzunehmen. Ich bin mir aber sicher, dass er sich fortlaufend informieren lassen wird über die Ergebnisse.
Auch dazu, Herr Kollege? Herr Rinke, Nachtrag, Zusatz?
Ja.
Nee, alles gut. Dann kommen wir zurück zu Frau Gerhäuser.
Dankeschön. Meine Frage geht an Herrn Mayer. Wir haben den Bundeskanzler gehört, wie er in der Generaldebatte in seiner Rede gesagt hat, dass die eingefrorenen russischen Vermögenswerte verfügbar gemacht werden sollen. Können Sie noch mal schildern, wo jetzt eigentlich rechtlich welche Hürden schon bearbeitet sind, damit das dann auch tatsächlich möglich wird?
Ja, Sie wissen, dass das für uns ein hohes Anliegen ist, um die Möglichkeiten der Ukraine, wirklich diesem russischen Angriffskrieg sich zu erwehren, weiterhin zu erhöhen. Dafür ist die Nutzbarmachung dieser Assets für uns ein ganz wichtiger Schritt. Es ist nach wie vor so, darüber haben wir auch hier immer mal wieder berichtet, dass es natürlich eine Reihe von offenen Fragen gibt, von rechtlichen Fragen gibt, technischen Fragen gibt, die auch derzeit diskutiert werden. Es ist nun an der EU-Kommission, hier auch entsprechenden Rechtstext vorzulegen. Und das ist momentan der Verfahrensstand, den erwarten wir. Und wie gesagt, wir treiben das weiterhin ungeachtet anderer Entwicklungen mit Hochdruck auch voran.
Zusatz?
Ja, genau. Ans Finanzministerium, gibt es da Ergänzung von Ihrer Seite?
Ja, danke schön. Ich kann mich nur anschließen. Also wir warten auf die EU-Kommission, die erarbeitet zurzeit die Finanzierungsoption für die Ukraine. Das ist natürlich sehr wichtig, wie Herr Mayer betont hat. Und wir sind optimistisch, dass es dazu eine gute Lösung gefunden werden kann, um die Ukraine nachhaltig finanziell zu unterstützen.
Herr Kollege dazu?
Wird es denn aus Sicht der Bundesregierung auf jeden Fall im Falle deutscher Garantien für dieses Unterfangen eine Bundestagsentscheidung dazu geben müssen? Wenn ja, vom Haushaltsausschuss oder vom Plenum? Wie weit sind da die Prüfungen?
Ja, ich würde dazu raten, dass wir jetzt den nächsten Schritt zunächst abwarten. Die EU-Kommission ist jetzt am Zug, einen Vorschlag entsprechend vorzulegen. Das wurde auch vereinbart auf den vergangenen Sitzungen. Und alles Weitere bewerten wir dann auf Grundlage des Vorschlags.
Dann Herr Jessen dazu.
Wahrscheinlich ist das schon irgendwann mal gesagt worden, aber können Sie einmal einen Überblick geben, wie hoch die Gesamtsumme der Assets ist, über die hier geredet und beraten wird?
Das Ziel, und darauf hat der Bundeskanzler im September hingewiesen, ist die Verwendung der Frozen Assets zur militärischen Unterstützung der Ukraine. Es geht hier nicht um eine Konfiszierung, sondern es geht hier um eine Größenordnung, ein zinsfreies Darlehen in Höhe von effektiv 140 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die hier entsprechend in Rede steht.
Sind das 140 Milliarden insgesamt oder ist das eine Jahresmarge?
Das ist das, nach meinem Verständnis, das gesamte zinsfreie Darlehen, was hier als Zielmarke dann zur Verfügung gestellt werden soll.
Herr Rinke dazu.
Ja, ich hätte auch ganz gerne nochmal nachgefragt. Herr Mayer, wir haben ja jetzt parallel diesen US-Vorstoß gehabt mit den Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand. Wie weit beeinflusst der denn diese Planung? Denn in diesem Plan, den die Amerikaner vorgelegt haben, ist ja eine andere Verwendung dieser Frozen Assets vorgeschlagen worden.
Ich werde jetzt Zwischenstände oder einzelne Papiere oder Ähnliches hier jetzt nicht kommentieren, Herr Rinke. Sie wissen, dass wir uns sehr intensiv und der Bundeskanzler auch in Person sehr intensiv in den vergangenen Tagen in diesen Prozess auch eingebracht haben. Wir tun das mit einem klaren Ziel. Wir wollen die Ukraine stark machen für mögliche Verhandlungen. Wir haben natürlich das klare Ziel, dass dieser Krieg endet, dass Frieden einkehrt und dass dieser Frieden nachhaltig und gerecht dann auch stattfindet. Für uns als Deutschland und auch als Europäer ist wichtig, dass über Dinge, die quasi im europäischen Interesse liegen, aber auch im Bereich unserer politischen Entscheidungen liegen, dass am Ende wir Europäer darüber nicht nur mitentscheiden, sondern eben auch maßgeblich in der Hand haben, wie sich Dinge weiterentwickeln. Dafür wurden eine Reihe von Gesprächen geführt, unter anderem in Genf, das wissen Sie, aber auch in anderen Formaten, zuletzt gestern im Kreise der Koalition der Willigen. Wir begleiten diesen Prozess sehr, sehr intensiv. Wir sehen darin durchaus auch eine Chance, dass es wieder Bewegung jetzt in einen Friedensprozess kommt und tun das aber eben nicht als neutraler Beobachter, sondern machen das mit einer klaren Zielsetzung. Ich will einen Satz noch mal sagen zu dem nachhaltig und gerechten Frieden, den wir hier anstreben. Das ist am Ende ja nicht nur ein Grundprinzip, wo wir aus Prinzipientreue sagen, so ein Frieden muss nachhaltig und gerecht sein, sondern das ist am Ende ja auch etwas, wenn man sich mögliche Folgen anschaut, was dringend notwendig ist. Weil was nicht passieren darf, ist, dass ein möglicher Friedensschluss am Ende nur mehr eine Atempause ist, in der Russland Kräfte sammelt und sich neu orientiert und in wenigen Jahren erneut die Ukraine überfällt und angreift. Das kann nun wirklich im niemanden Interesse sein. Und deshalb muss jeglicher Friedensschluss am Ende auch eben so sein, dass er die Ukraine stark macht, sich dauerhaft verteidigen zu können und dass er nachhaltig und gerecht langfristig wirkt. Das ist entscheidend. Und in diese Richtung agieren wir derzeit auf allen Ebenen.
Zusatz, Herr Rinke?
Nee, das war die Antwort.
Dann Herr Jessen.
Ja, Sie haben die Darlehenssumme genannt, 140 Milliarden. Muss die eigentlich zu 100% abgesichert sein? Das würde bedeuten, 140 Milliarden an Assetwerten. Bei einer geringeren Absicherung, Garantie, wären auch die Assetwerte entsprechend geringer.
Ich würde das alles mal in den Bereich schieben. Ich glaube, die politischen Rahmenbedingungen, die hat der Bundeskanzler in seinem Namensbeitrag und dann auch in weiteren Äußerungen umschrieben. Das ist auch das, die Grundlage, auf der dann weitere Gespräche geführt werden. Die genaue Ausgestaltung, wie das am Ende rechtlich sicher funktioniert, eben auch so eingesetzt werden kann, dass wir wirklich am Ende einen Fortschritt dadurch erzielen. Der Ball liegt aktuell bei der EU-Kommission. Wie gesagt, das ist nicht ganz unkomplex. Deswegen ist es auch richtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Und trotzdem ist es wichtig, dass da in naher Zukunft dann jetzt auch ein Vorschlag kommen wird, der viele dieser Fragen sicherlich auch sehr klar beantworten wird.
Also im Sinne einer Transparenz wäre es aber dennoch schön, die absolute Assethöhe zu wissen, die dann in 140 Milliarden Kredit münden soll. Vielleicht könnten Sie das doch noch eruieren und nachliefern.
Schauen wir mal, was ich tun kann.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Jung dazu.
Nochmal zu dem Friedensplan. Die Bundesregierung die Ampel, wie auch jetzt unter Herrn Merz, hat immer einen Diktatfrieden abgelehnt. Das, was da jetzt auf dem Tisch ist, ist ja nichts weiter als ein Diktatfrieden. Also aus Sicht von Washington und Moskau. Können Sie uns mal sagen, was Sie unter einem Diktatfrieden verstehen, wenn Sie sich das jetzt anschauen?
Ja, ich werde jetzt hier keine Definition, rechtliche Definition Ihnen liefern, aber es ist doch klar, was damit gemeint ist, nämlich dass über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg ein Frieden geschlossen wird nach dem Motto friss oder stirb. Das ist nicht das, was wir anstreben. Und dafür haben wir auch sehr viele Gespräche geführt. Und deshalb ist auch zum Beispiel gut, dass gestern in der Konferenz der Koalition der Willigen auch Einigkeit darüber bestand, dass es keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben darf, dass die Grundsätze der UN-Charta geachtet werden müssen, die Souveränität der Ukraine gewahrt bleibt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen und die Ukraine sich auch in Zukunft wirksam gegen Aggression zur Wehr setzen kann. Das ist unsere klare Position. Und wie gesagt, wir haben aus den Gesprächen der letzten Tage in Genf, wo ja zum Beispiel auch die Amerikaner eben direkt auch mit der Ukraine gesprochen haben, ja, in aller Vorsicht Schritte in die richtige Richtung gesehen.
Wie bewerten Sie, dass Teile der russischen Seite, also der russischen Aggressors, mehr an diesem US-Plan mitgearbeitet haben als die Europäer?
Ja, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage Sie diese Aussage treffen.
Berichterstattung.
Genau, die würde ich an der Stelle nicht bewerten, sondern wir konzentrieren uns darauf, auf unsere Ziele, was wir in diesem Prozess erreichen wollen. Ich glaube, die habe ich gerade versucht, so ein bisschen darzulegen, auch ein bisschen ausführlicher zu erklären. Das steht für uns im Fokus.
Herr Nils.
Ja, Herr Mayer, ich wollte gerade noch mal auf Ihre, wenn Sie so wollen, Verhütungsdefinition zurückkommen. Sie sagten gerade, also es gelte zu die Ukraine davor zu bewahren, dass wer auch immer im wahrscheinlichen Falle allenfalls Russland dieses Land noch einmal überfällt. Gibt's denn zu dem Punkt, der inhaltlich ja eine Punktlandung ist, wie Sie es beschrieben haben, klaren Konsens mit den Amerikanern, mit anderen Partnern in Europa oder ist das noch Gesprächsstoff?
Die Tatsache, dass wir einen nachhaltigen und langfristigen Frieden wollen, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Das ist das Ziel, muss man ja auch sagen. Man kann der nächsten Generation der Ukrainerinnen und Ukrainer ja nur wünschen, dass sie nicht das erleben müssen, was die derzeitige Generation der Ukrainer und Ukrainer erleben muss, nämlich mitten in diesem brutalen Angriffskrieg zu sein, auch Tag für Tag zu erleben, wie zivile Ziele angegriffen werden. Und das Ziel eines jeglichen Friedensschlusses muss sein, dass für nachfolgende Generationen klar ist, dass sich so etwas nicht wiederholt. Das hat Bedingungen und genau darüber reden wir aktuell mit allen unseren Partnern und machen die Ukraine stark für genau diesen Prozess. Nochmal in dem Ziel, einen wirklich langfristigen und nachhaltigen Frieden zu erreichen, da sind wir uns sehr, sehr einig.
Nachfrage, aber die Dimension einer solchen Verhütungsprozedur, also die Ukraine müsste ja instand gesetzt werden, nicht nur mit militärischen Gütern. Ist man sich klar darüber oder ist das noch debattierbar, wie groß dieser Aufwand ist etc.?
Erstmal ist ja jetzt gut, dass auch an konkreten Texten gearbeitet wird, weil am Ende, ja, wenn man dann ganz konkret schwarz auf weiß an etwas arbeitet, ist es immer besser, als wenn man interpretierbar miteinander spricht. Insofern, wie gesagt, setzen wir auch durchaus Hoffnung da rein, dass jetzt diese Gespräche Dinge auch voranbringen. Nochmal, das Ziel eines gerechten und nachhaltigen Friedens, wenn das da als Ziel da oben drüber steht, über allem, was wir jetzt tun, und wir uns da einig sind, dann hat das natürlich am Ende Bedingungen. Wir haben auch in der Vergangenheit schon mal über Sicherheitsgarantien und andere Dinge auch mit den Amerikanern sehr, sehr intensiv gesprochen. Und Sie können sich sicher sein, dass all diese Dinge jetzt auch wieder in den Gesprächen mit den Europäern, mit der Ukraine, aber auch mit den USA eine ganz wichtige Rolle spielt.
Herr Rinke, nochmal bitte.
Herr Mayer, ich muss nochmal nachfragen, weil Sie das eben gesagt haben, zu dieser Erklärung Koalition der Willigen, dass man sich da einig war, dass die Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Nun hat dann dieser Koalition der Willigen ja gestern auch der US-Außenminister teilgenommen. Ja. Gilt dieses Einverständnis, was Sie da eben gesagt haben, auch für den amerikanischen Außenminister? Das würde ja doch diesen Vorschlägen, die USA da vorgelegt haben, deutlich widersprechen.
Geäußert haben sich im Nachgang ja die Vorsitzenden sozusagen dieser Koalition der Willigen. Ist in der Tat so, dass Außenminister Rubio dort auch teilgenommen hat. Sie können der Erklärung der Vorsitzenden auch entsprechend entnehmen, dass dort auch noch einmal bestätigt wurde, auch von US-Seite, dass natürlich ein gerechter und dauerhafter Frieden am Ende das Ziel ist, aber dass natürlich insbesondere, wenn es um europäische Interessen geht oder wenn es auch um Beschlüsse der NATO geht, dass das natürlich nur im Bündnis getroffen werden kann. Wie gesagt, das kann man auch der Erklärung im Nachgang entsprechend entnehmen.
Aber die, wenn ich kurz nachfragen darf, aber die Amerikaner haben nicht zugestimmt, dass die Grenzen der Ukraine unverletzbar sind.
Ja, ich glaube, so funktioniert dieses Format ja nicht ganz. Ne? Das ist ja ein Zusammenschluss, der immer wieder auch als Koalition der Willigen der Ukraine beisteht und deshalb auch sich als Format wirklich auch bewährt hat. Wie gesagt, kommuniziert haben im Nachgang die Vorsitzenden und die sprechen natürlich in dem Moment auch nur für sich.
Herr Warwick dazu und dann würde ich gerne mit Blick auf die Uhr das Thema beschließen.
Ja, nochmal zurück zur Nutzung der russischen Assets durch die EU. Das war ja bisher auch aus finanzpolitischen und geopolitischen Gründen innerhalb der EU hoch umstritten. Da würde mich interessieren, was hat sich denn da jetzt kurzfristig geändert, dass man das jetzt doch anscheinend entsprechend umsetzen will?
Ich weiß nicht, ob sich da etwas geändert hat, aber dass wir darüber mit allen Partnern, auch mit denen, die etwas mehr Fragen noch haben, vielleicht auch etwas direkter betroffen sind, dazu im engen Austausch stehen, ist jetzt keine ganz neue Entwicklung, sondern das betreiben wir auf den unterschiedlichen Formaten, bilateralen Formaten, aber auch EU-Räten, formeller Art, informeller Art, in den letzten Wochen jederzeit.
Eine der großen geäußerten Sorgen war ja, dass dann, wenn es tatsächlich zu dieser Nutzung des eingefrorenen Vermögens, das ist ja fast ausschließlich russisches Zentralbankvermögen, dass dann auch die Chinesen oder Saudis ihre entsprechenden Assets hier im EU-Raum abziehen. Gab es denn im Vorlauf entsprechende Gespräche, Frage geht im Zweifel ans Auswärtige Amt, mit den chinesischen und saudischen Partnern, um sowas dann zu verhindern, trotz der Nutzung des russischen Zentralbankvermögens?
Bevor Sie antworten, darf ich die Kollegen an der Kamera da hinten aufmerksam machen darauf, dass das ein Fluchtweg ist und Stative bitte auf dem Kamerapodest bleiben. Dankeschön. Bitteschön.
Ich kann noch mal sagen, dass Sie davon ausgehen können, dass das, was jetzt vorbereitet wird von der EU-Kommission, natürlich alle Eventualitäten und auch Abwägungen und auch mögliche negative Folgen, positive Folgen am Ende abwägt und auf der Basis einen Vorschlag machen wird.
Möchte das Auswärtige Amt ergänzen? Sie haben kein Mikro, Herr Warwick.
Ja, ich kann noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, die grundsätzliche Annahme, dass man die russischen eingefrorenen Vermögenswerte der Zentralbank erst freigibt, wenn Russland für den Schaden, für die Schäden in der Ukraine aufgekommen ist, ist keine neue. Das gibt es seit 2023 und wurde damals im G7-Rahmen beschlossen und danach von der EU diskutiert. Insofern ist die Diskussion als solche schon deutlich älter.
Entschuldigung, Herr Warwick, Sie haben nicht das Wort. Wir wechseln das Thema und gehen zu Herrn Packhoff. Sie hatten eine Frage, Entschuldigung, Sie hatten eine Frage und eine Nachfrage. Und jetzt gehen wir zu Herrn Packhoff mit einem neuen Thema.
Ja, zum Thema Verbrenner aus, da gab es ja verschiedene Äußerungen, dass es sozusagen eine schnelle Einigung der Bundesregierung geben soll. Wann rechnen Sie mit dieser Einigung, Herr Mayer, und wird das auch morgen beim Koalitionsausschuss Thema und möglicherweise dann auch eine Einigung geben?
Ich hoffe, Sie erlauben, dass ich noch mal zwei Sätze ein bisschen zum Prozess sage, weil mir das noch mal wichtig ist bei dem Thema. Wir sind ja aktuell dabei, es geht ja hier im Kern um eine europäische Regelung. Und es geht derzeit darum, dass die EU-Kommission hier einen Review macht und quasi einen Weiterentwicklungsvorschlag vorlegen wird. Und im Vorfeld dieses Weiterentwicklungsvorschlags sind die Mitgliedstaaten gefragt, ihre auch Positionen entsprechend einzubringen. Das tut Deutschland auch, hat es zum Beispiel auch beim Autogipfel schon auch sehr konkret getan. Und erst nach diesem Vorschlag wird man sich dann damit beschäftigen. Und am Ende steht dann eine Entscheidung, wo man vielleicht auch mal am Ende ja, nein, vielleicht sagen muss. Aber das vielleicht einfach nochmal zum Prozess, weil es häufig so der Eindruck erweckt wird, jetzt wird im Koalitionsausschuss morgen oder nächste Woche bei dem Treffen ultimativ etwas entschieden. Wir sind einfach im Prozess noch etwas weiter davor. Inhaltlich ist es in der Tat so, dass wir uns da sehr, sehr aktiv einbringen wollen und das auch jetzt schon tun. Ich gehe deshalb fest davon aus, dass bevor die EU-Kommission diesen entsprechenden Vorschlag vorlegen wird, es auch eine abgestimmte deutsche Input zu dieser europäischen Position geben wird. Bis dahin gilt all das, was auf dem Autogipfel auch auf der Bühne gesagt wurde. Das gibt ja schon mal eine Richtung vor. Der Bundeskanzler hat betont, einen harten Schnitt 2035 darf es nicht geben. Er hat auch darauf hingewiesen, die Hauptstraße für die Zukunft der Automobilindustrie, die ist elektrisch, und trotzdem wird es darum gehen, auf den Nebenstraßen weiterhin Flexibilisierung möglich zu machen, möglicherweise auch mehr Flexibilisierung als in der Vergangenheit. Das Wort dort auf der Bühne entsprechend auch als Rahmen definiert. Das hat sicherlich auch die EU-Kommission wahrgenommen. Und wie gesagt, für eine endgültige Positionierung gehe ich fest davon aus, dass es gelingt, bevor die EU-Kommission den Vorschlag vorlegt.
So soll's.
Könnten Sie grundsätzlich sagen, welche anderen Themen morgen beim Koalitionsausschuss noch besprochen werden?
Nee, das würde ich aus grundsätzlichen Erwägungen hier für die Bundesregierung nicht tun, dass ein Format der Parteien ja auch entsprechend ist. Wir sind daran natürlich beteiligt, aber deshalb würde ich das schon aus grundsätzlichen Erwägungen nicht machen. Möchte aber vielleicht einordnend sagen, dass es Koalitionsausschüsse gibt, die sehr weitreichende Beschlüsse fassen. Es mag aber auch mal Koalitionsausschüsse geben, die eher Arbeitscharakter haben. Es ist gut, dass wir mit dem letzten Koalitionsausschuss, diesem Koalitionsausschuss und möglicherweise einem weiteren noch auf der Strecke und vielen weiteren Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, jetzt im November und Dezember viele Möglichkeiten haben, auch in der Spitze der Koalition wichtige Debatten zu führen, Dinge weiter voranzutreiben. Der Bundeskanzler hat heute auch in seiner Regierungserklärung ja stark darauf hingewiesen, auf das Reformtempo und auch die zahlreichen Reformschritte, die wir derzeit einleiten. Insofern ist das Format gut und wichtig. Aber wie gesagt, jetzt eine Liste oder auch Erwartungen auf große Beschlüsse möchte ich jetzt von hier nicht wecken.
Dann hatten Sie sich noch mal gemeldet, Herr Kollege?
Ich?
Ja.
Nicht zum Koalitionsausschuss, ein
anderes neues Thema.
Okay. Ich wollte noch mal nachhören, im Nachgang der Rede des Bundeskanzlers gestern beim Arbeitgebertag, da hat er darauf hingewiesen, dass das Bürgergeld rasch ins Kabinett geht, mit dem Ziel, vor Weihnachten noch eine erste Lesung im Bundestag zu haben. Sind jetzt, Frage ans BMAS, dort alle Bedenken ausgeräumt? Wird das die kommende Woche mutmaßlich sein oder dann die Woche erst?
Ja, also grundsätzlich ist die Reform der Grundsicherung ja im Koalitionsvertrag vereinbart worden, und Sie haben es wahrscheinlich verfolgt. Es gab ja einen intensiven und auch sehr konstruktiven Austausch auf allen Ebenen. Jetzt im Moment, beziehungsweise wir hatten angekündigt, dass die Reform im Herbst vorgelegt wird. Wir hatten ja auch schon mal über den Kalender hier an dieser Stelle gesprochen. Wir sind im Herbst, haben es vorgelegt. Jetzt laufen gerade die regierungsinternen Abstimmung dazu, den kann ich nicht vorgreifen, aber grundsätzlich ist vereinbart worden, auch im Herbst die Reform im Kabinett zu verabschieden. Das wäre dann bis zum 21.12.
Herr Rinke dazu?
Nicht zum Bürgergeld, aber zu einem anderen Projekt, wo auch eine Klärung aussteht innerhalb der Regierung.
Gibt es Fragen noch zum Bürgergeld? Das ist offensichtlich nicht der Fall, dann bitteschön.
Ja, dann hätte ich genau dieselbe Zeitfrage zum sogenannten Heizungsgesetz GEG an Wirtschaft und Bauministerium. Gibt es Pläne, dass man das noch morgen vor dem Koalitionsausschuss abräumt, die Differenzen, die es da noch gegeben hat, oder wird das auch Thema im Koalitionsausschuss? Danke.
Ja, zu den Themen des Koalitionsausschusses hat ja Herr Mayer gerade schon gesagt, das würden wir von der Stelle hier nicht ankündigen, und die Abstimmungen zur Reform des GEG laufen. Sie kennen die Vorgaben des Koalitionsvertrages. Wir werden da zu gegebener Zeit dann einen Entwurf vorlegen gemeinsam, aber hier jetzt einen konkreten Zeitplan anzukündigen habe ich nicht.
Jahreszeit haben Sie nicht, also eben waren wir bei Herbst bis 21. Dezember. Was bieten Sie?
Da würde ich mich zurückhalten.
Dann Frau Klaasmeier, bitte, mit einem neuen Thema.
Ja, das betrifft das Verbraucher-, also Justizverbraucherministerium wahrscheinlich, und das Landwirtschaftsministerium.
Dann müssten wir einmal tauschen, bitte.
So, und zwar möchte die EU den illegalen Handel mit Hunden und Katzen eindämmen und den Schutz dieser Tiere verbessern. Da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass alle in der EU gehaltenen Hunde und Katzen durch einen Mikrochip identifizierbar sein müssen, wobei da Übergangsfristen gelten. Ich weiß, dass die Verbraucherministerkonferenz sich auch schon mal mit solchen Überlegungen befasst hatte, vor allen Dingen den Welpenhandel auf der Straße einzudämmen. Deswegen habe ich jetzt auch das BMJV noch mit angesprochen. Da die deutsche Position zu dem Thema auf EU-Ebene noch aus der Ampelzeit stammt, wüsste ich gerne, wie denn die aktuelle Beurteilung dieses Vorhabens ist, das ja formell noch von Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden muss.
Ja, da kann ich was übernehmen gern. Also wir begrüßen die Einigung im Europäischen Parlament, auch wenn da noch nicht alle Details bekannt sind. Wir als Deutschland haben die Verordnung von Anfang an unterstützt. Erstmals wird es auf EU-Ebene EU-weite Tierschutzmindeststandards geben für Zuchtbetriebe und für Tierheime, von der Unterbringung, Fütterung, Versorgung von Hunden und Katzen über Verbote bestimmter Zuchtpraktiken und auch schmerzhafter Eingriffe bis hin zur Kennzeichnung per Mikrochip, das hatten Sie schon angesprochen, und der Registrierung in EU-weiten Datenbanken.
Ja, bitte, Zusatz. Sie haben ja Zuchtbetriebe und Tierheime explizit angesprochen. Ich glaube, bei denen soll das dann schon 4 Jahre nach Inkrafttreten gelten. Es soll aber auch gelten für private Besitzer von Hunden und Katzen. Die haben dann eine längere Übergangsfrist. Manche der jetzt lebenden Tiere leben dann vielleicht gar nicht mehr. Aber finden Sie auch diesen Teil gut, dass eben Tierbesitzer in den nächsten 10 bis 15 Jahren, 15 Jahre bei Katzen, die ihre Haustiere auch mit dem Mikrochip identifizierbar machen müssen?
Genau, Sie haben vollkommen recht. Die Chippflicht bei Hunden wird in 10 Jahren und bei Katzen erst in 15 Jahren einzuführen sein. Viele privat gehaltene Hunde und Katzen sind bereits gechippt. Wie ich gesagt habe, wir unterstützen das Vorhaben. Auf rein private Tierhalter kommen hier auch allenfalls einmalige Kosten für den Mikrochip zu. Das ist eine Tierarztbehandlung und die Kosten hier sind in der Gebührenordnung für Tierärzte geregelt.
Möchte das Justizministerium ergänzen?
Ich glaube, zum Welpenschutz kann ich nicht so viel beitragen.
Dann Herr Warweg mit einem neuen Thema, bitte.
Der Kanzler hat am Wochenende ja in sehr absoluter Wortwahl verkündet, die Vorwürfe gegen Wolfram Weimar hätten sich alle als falsch erwiesen und da wäre nichts verkauft worden. Jetzt hat die Weimar Media Group, die ja ausschließlich nach wie vor dem Ehepaar Weimar gehört, nachweislich Netzwerkspakete für die Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel zum Stückpreis von je 80.000 Euro verkauft und mit Einfluss auf politische Entscheidungsträger und Premium-Vernetzung in entspannter Atmosphäre am Tegernsee geworben, da beziehungsweise die entsprechend versprochen. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung bewertet denn der Kanzler den Verkauf dieser je 80.000 Euro teuren Netzwerkpakete durch das Unternehmen seines Staatsministers und dessen Frau als hier wurde nichts verkauft?
Ich glaube, wir haben uns an dieser Stelle zu dem Komplex in den 4 letzten REC-PKs sehr ausführlich geäußert. Gibt auch, glaube ich, seit der letzten dazu keinen neuen Sachstand. Insofern würde ich da auf unsere Aussage in der Vergangenheit verweisen.
Gut. Zusatz, Herr Warwick? Die Aussage hat der Kanzler erst dieses Wochenende getroffen. Aber weitere Vorwürfe gegen den Kulturstaatssekretär des Kanzlers lauten, dass sein Unternehmen eine Medienpartnerschaft mit der FAZ frei erfunden hätte. Die FAZ hat das bestätigt, diese Partnerschaft gab es nie und auch das Logo wurde widrigerweise genutzt. Da würde mich interessieren, was ist denn an diesem Vorwurf, was hat sich an diesem Vorwurf nach Meinung des Kanzlers als falsch erwiesen?
Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir auch am Montag eine REC-PK hatten.
Also ich habe das Protokoll dazu gelesen, die Fragen dazu
kamen jetzt nicht. Nach dem Wochenende und auch da war das ja sehr, sehr ausführlich Thema.
Nee, war es nicht.
Wollen Sie eine Antwort oder wollen Sie unterbrechen?
Ich will eine Antwort durchaus,
ja,
aber
dann lassen Sie Herrn
ich habe das Protokoll Mayer ja auch gelesen.
Doch, ausreden.
Tun wir.
Ich sage deshalb nochmal, Staatsminister Weimar hat aus Sicht der Bundesregierung gemäß des Bundesministergesetzes gehandelt und hat darüber hinaus ja auch angekündigt, seine Anteile in Treuhänderschaft zu übergeben. Das ist das, was wir dazu sagen können und auch in der Vergangenheit getan haben.
Dann Herr Fechtner mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Frage an den Regierungssprecher zu Deutschen in EU-Institutionen, denn der Anteil deutscher Mitarbeiter bei eben EU-Institutionen geht immer weiter zurück. Hat die Bundesregierung konkrete Pläne, deswegen aktiv zu werden?
Würde ich an Sarah übergeben, wenn okay.
Ja, es ist ja eine der großen Stärken der Europäischen Union, dass dort Menschen aus allen Mitgliedstaaten vertreten sind und zusammenarbeiten. Die Zahl der Deutschen in EU-Institutionen ist im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten tatsächlich nach wie vor zu gering. Daran müssen wir gemeinsam allen voran mit der EU-Kommission arbeiten. Deshalb plant die Bundesregierung auch weitere Maßnahmen, um möglichst viele Deutsche für eine Karriere in der EU zu begeistern. Wir als Auswärtiges Amt setzen uns natürlich mit aller Kraft dafür ein. ordnen ja auch selbst Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu EU-Institutionen ab, auch andere Bundesbehörden natürlich. Man muss allerdings wissen, es gibt keine festen Länderquoten für die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern nur interne Richtwerte. Und innerhalb dieser Richtwerte findet eine Unterrepräsentierung statt. Deswegen ist es wichtig für Deutschland, dort sich diesem Richtwert anzunähern. Der liegt bei 13,8% und er wird in den meisten Personalkategorien nicht erreicht, aber das Bild und auch die Gründe dafür sind recht differenziert.
Zusatz, Herr Fechner?
Haben Sie denn irgendwelche Vorstellungen, wie Sie eben Bewerbungen für Bundesbürger attraktiver machen können? Konkrete Vorstellungen schon?
Ja, ich glaube, also um es noch mal einzuordnen, es gibt ja verschiedene, sage ich mal, Kategorien, die das anspricht. Zum Beispiel den vergleichbaren höheren Dienst der EU-Kommission. Dort sind ca. 1.500 Deutsche beschäftigt. Das ist ein Anteil von 9%, fällt also zurück gegenüber dieser 14%. Im Management sieht es besser aus, dort ist man deutlich näher an diesem Bereich. Und bei den Einstiegsbesoldungen ist es etwa die Hälfte, das sind 7 von 14%. Und man muss, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch sehen, dass ein Problem ist, dass es seit 6 Jahren kein großes allgemeines Auswahlverfahren mehr gab, also keinen sogenannten Konkurs in der Europäischen Union für EU-Beamte und es somit auch schlicht nicht genug Möglichkeiten gab für Deutsche, sich dort zu bewerben. Wir hoffen eben, dass es diese Möglichkeit bald wiedergeben wird und würden natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten dann darauf hinwirken, dass sich möglichst viele Deutsche dafür auch begeistern können und bewerben würden.
Dann Frau Busse mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, danke. Ich würde gerne noch mal nachfragen bei dem Thema Aufnahmen aus Afghanistan an das BMI. Logischerweise, der Innenminister war heute in einer nicht öffentlichen Innenausschusssitzung geladen. Und mich zumindest würden Teile der Antworten, die er dort den Abgeordneten gegeben hat, auch interessieren. Deswegen versuche ich es mal mit 2 Fragen. Was konnte denn der Innenminister den Abgeordneten sagen, wie nun die Perspektive für diese Aufnahmeverfahren ist? Wird es beschleunigt? Wird es weitere Einreisen geben? Und die 2. Frage wäre,
was... Wollen wir das hintereinander machen?
Ja, machen wir.
Okay, bitteschön. Und wenn Sie ein bisschen näher zum Mikro kommen, dann können wir Sie besser verstehen.
Ich rede aber auch sehr laut. Und dann
okay.
Hört mich das Mikro auch. Frau Buschow, Sie haben es ja selber angesprochen, das ist eine nicht öffentliche Sitzung gewesen, aber ich kann Ihnen zumindest sagen, dass die Bundesregierung bis Ende des Jahres anvisiert, den Großteil der Personen in Pakistan mit rechtsverbindlichen Aufnahmezusagen, da liegt die Betonung drauf, die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, also die Visa-Verfahren und die Sicherheitsüberprüfung bis dahin durchzuführen. Und es gab ja Berichterstattung darüber, sollte es denn Restfälle geben, kann es sein, dass diese Anfang kommenden Jahres dann noch bearbeitet werden.
Und Ihre 2. Frage,
Frau Buschow? Meine 2. Frage wäre, was ist denn Ihre Entgegnung auf den Vorwurf, auch den öffentlich formulierten Vorwurf der Grünen, dass die Mittel zweckwidrig, also die Mittel für das Geldangebot, quasi dieses Angebot statt Aufnahme Geld nehmen, zweckwidrig verwendet wurden, weil die nun ausgerechnet aus dem Titel für humanitäre Aufnahmen kamen? Oder können Sie vielleicht schildern, warum man sich ausgerechnet für diesen Titel entschieden hat?
Ja, dieser Titel ist ja weit gefasst, Sie haben es ja schon angesprochen. Der Titel ist für Resettlement-Programme und humanitäre Aufnahmen verwendet. Und dieses Angebot, dieses finanzielle Angebot an diejenigen, die keine rechtsverbindliche Aufnahmezusage haben, um das nochmal klarzustellen, das betrifft nicht die Ortskräfte, sondern Personen von dem Überbrückungsprogramm und der Menschenrechtsliste, denen sollen damit eine Perspektive gegeben werden, um möglicherweise in einen Drittstaat auszureisen oder nach Afghanistan zurückzukehren. Da geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, da geht es zum Beispiel auch darum, dass man diese Person dann bei einer möglichen Ausreise, wie gesagt, Drittstaat oder Afghanistan zurück, auch bei der Koordinierung weiter unterstützt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Wohnung oder etwa Transportleistung benötigen.
Herr Jessen dazu.
Ja, weil auch Sie eben noch mal das Attribut rechtsverbindlich so sehr ins Zentrum gerückt haben. Mir ist eigentlich immer noch nicht geläufig, ab wann für das Bundesinnenministerium Zusagen tatsächlich rechtsverbindlich sind. Könnten Sie das einmal klären?
Ich glaube, das hatten wir hier auch des Öfteren schon ausgeführt, dass beim Bundesaufnahmeprogramm bei den Teilnehmern dieses Bundesaufnahmeprogrammes besteht eine rechtsverbindliche Verwaltungsakte.
Das haben auch diverse Verwaltungsgerichte schon so bestätigt. Bei der Menschenrechtsliste und dem Überbrückungsprogramm besteht halt diese rechtsverbindliche Verwaltungsakte nicht.
Ja, das beantwortet jetzt aber für mich nicht die Frage, wann ist eine Aufnahmezusage rechtsverbindlich? Genau, was sind die Kriterien dafür?
Wie ich es Ihnen gerade erklärt habe, die Aufnahme ist rechtsverbindlich, wenn zum Beispiel auch Verwaltungsgerichte erklärt haben, dass es eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage gibt. Die anderen Personen haben eine Aufnahmezusage, eine politische Aufnahmezusage aus der vergangenen Legislatur. Und sie wissen, dass diese Bundesregierung die Aufnahmeprogramme so weit wie möglich versucht zu beenden. Und es gibt halt keine politische Aufnahmezusage mehr. Also die rechtsverbindliche Aufnahmezusage besteht in der Verwaltungsakte, in dem Bundesaufnahmeprogramm.
Frau Gerhäuser dazu.
Ja, meine Frage geht an Herrn Hinterseher. Ableitend von dem, was Frau Frühauf gerade gesagt hat, also sollte es Restfälle geben, könnten sie Anfang des Jahres bearbeitet werden. Das würde ja auch die Zustimmung der pakistanischen Regierung voraussetzen. Gibt es da einen neuen Stand?
Ich habe da keinen.
Sekunde, Entschuldigung. Bitteschön.
Ich glaube, mein Kollege hatte sich hier vor einigen Wochen zugeäußert. Ich habe da keinen neuen Kenntnisstand, den ich mitteilen könnte.
Dann Frau Buschow noch mal, oder hatten Sie noch einen Zusatz, Frau Gehäuser? Bitte? Nicht? Gut. Dann Frau Buschow.
Nochmal die Nachfrage an Frau Frühauf. Wenn Sie sagen, dass anvisiert werde, den Großteil mit rechtsverbindlichen Zusagen einreisen zu lassen, es sind ja noch um die 1200 Menschen aus dem Bundesaufnahmeprogramm. Das würde eigentlich bedeuten, man bräuchte jetzt pro Woche mehrere Flüge. Also deswegen die Frage, wie realistisch ist das, womit ist da in den kommenden Wochen auch zu rechnen? Wird es Charterflüge zum Beispiel geben?
Können wir da kurz unter drei gehen?
Wir können natürlich. Vielen Dank. Herr Jessen dazu.
Jetzt, ja. Ihre Ausführung, dass Rechtsverbindlichkeit erst dann gegeben sei, wenn Verwaltungsgerichte entschieden hätten und nicht gegeben seien durch die politische Erklärung, diese Distinktion haben Sie ja vorhin gemacht, bedeutet das, dass wir für die Zukunft, wenn eine Regierung politische Zusagen und Erklärungen abgibt, die nicht als rechtsverbindlich anzusehen sind, sondern erst dann, wenn Gerichte dies bestätigt haben? Das scheint mir die Logik Ihrer Ausführungen, wenn ich Sie nicht falsch verstanden habe, zu sein.
Danke, Herr Jessen, dass Sie da nochmal nachfragen. Die Rechtsverbindlichkeit, um das nochmal klarzustellen, wurde von den Verwaltungsgerichten bestätigt. Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt in meiner ersten Antwort, um das nochmal zu unterstreichen. Und die Rechtsverbindlichkeit ist natürlich auch die Grundlage für die weiteren Entscheidungen und das Vorgehen bei dem Bundesaufnahmeprogramm.
Dann danke für die Klarstellung. Dann wüsste ich jetzt aber gerne, wenn durch Verwaltungsgerichte die Rechtsverbindlichkeit der ursprünglich politischen Zusage bestätigt wurde, wo sind denn dann jetzt noch Unklarheiten, wer über eine rechtsverbindliche Zusage verfügt oder nicht?
Wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber ich kann es gerne noch mal wiederholen. Also wir haben das Bundesaufnahmeprogramm als eine Säule mit einer rechtsverbindlichen Verwaltungsakte, dass die auch von einigen Verwaltungsgerichten bestätigt wurde. Wir haben die Menschenrechtsliste und wir haben das Überbrückungsprogramm, wo wir diese Entscheidungen nicht haben, wo es keine rechtsverbindliche Verwaltungsakte als Grundlage gibt. Das ist der Unterschied.
Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema bitte. Bitte schön. Ist das Ihr Mikro? Ich kann
ja.
Ja, wunderbar.
Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung, eine Frage an das BMWE. Können Sie einmal die aktuelle Versorgungslage beim Erdgas skizzieren? Die Speicher sind ja deutlich schwächer gefüllt, als das in den vergangenen Jahren der Fall war.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir haben vor einer oder zwei Wochen dazu uns auch schon geäußert. Die Versorgungslage ist stabil. Wir sind aufgrund der Anstrengungen, die nach dem russischen Angriffskrieg und der Energiekrise dort unternommen wurden, nicht mehr in derselben Form abhängig von den Speicherfüllständen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir importieren über Pipelines Erdgas und durch die hinzugekommenen LNG-Terminals sind wir an den sehr liquiden LNG-Markt angeschlossen und können damit entspannt in den Winter blicken.
Zusatz?
Danke.
Danke. Dann Herr Jung, bitte.
ans AA zum Thema Venezuela. Das Weiße Haus Washington hat das Maduro-Regime mittlerweile als ausländische Terrororganisation eingestuft und behauptet, dass der venezuelische Diktator Maduro selbst Kopf einer Drogenorganisation und damit dieser Terrororganisation sein soll. Sind das auch die Erkenntnisse der Bundesregierung?
Ja, wir hatten uns dazu ja in der Vergangenheit schon öfter geäußert. Ich habe auch dargelegt, dass wir dazu keine eigenen Erkenntnisse haben und insofern auch diese Einschätzungen nicht bewerten.
Das kam jetzt am Wochenende, nachdem die republikanische Seite, also die Abgeordneten der Trump-Regierung, angekündigt hätten, dass das US-Militär, Zitat, ganz kurz davor stehen, Venezuela einzumarschieren und dort ein Regime-Change durchzuführen. Wie bewerten Sie diese Drohgebärden der USA und wirkt eigentlich die Bundesregierung auf ihre amerikanischen Freunde ein, diesen völkerrechtswidrigen Angriff sein zu lassen?
Auch dazu hatten wir uns in der Vergangenheit geäußert. Ich habe Ihnen hier nichts Neues beizutragen.
Dann Herr Warwick mit dem neuen Thema, bitte.
Ja, Herr Mayer, kein neues Thema. Ich muss trotzdem noch mal auf die Causa Weimar zurückkommen. Beziehungsweise der Kanzler hat sich ja sehr explizit geäußert und gesagt, alle Vorwürfe seien falsch. Ich habe Ihnen jetzt zwei Beispiele genannt, wo diese Vorwürfe dokumentarisch belegt sind. Also die sind korrekt. Würde mich interessieren, weiß der Kanzler es nicht besser? Sind ihm diese Informationen nicht zugetragen worden? Zum einen, was falsche Medienpartnerschaft mit der FAZ angeht, als auch das dem Verkauf dieser Montblanc-Pakete zu je 80.000 Euro mit dem Versprechen, Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungsträger. Sind Sie dem nicht bekannt? Können Sie es kurz äußern, wieso er das alles als Nicht-Existenz darstellt?
Ich kann noch mal darauf hinweisen, dass wir uns zu dem gesamten Sachverhalt in den letzten 4 oder 5 Regierungspressekonferenzen immer wieder geäußert hat. Auch der Kanzler hat sich geäußert. Wie immer stehen die Sätze des Kanzlers für sich. Die werde ich jetzt nicht im Detail interpretieren. Aber nochmal das, was wir dazu zu dem Fall sagen können als Bundesregierung. Wir können es ja nur über die Dinge äußern, die auch jetzt uns als Bundesregierung entsprechend betreffen. Wenn es um privatwirtschaftliche Dinge geht, muss man sich im Zweifel an die Institutionen oder Unternehmen, die damit befasst sind, dann entsprechend wenden. Und da habe ich nichts Neues zu beizutragen. Gibt aus unserer Sicht da auch keine neue Entwicklung seit Montag.
Gut, es geht so, sagt Herr Warwick.
Ja, es geht um die Aussagen des Kanzlers dieser Republik. Aber egal, eine weitere Frage, die in der Causa ja noch im Raum steht, ist, ob Herr Weimar in seiner Zeit als Staatsminister aktiv in schriftlicher oder auch mündlicher Form bei anderen Ministerien für die Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel geworben hat. Da würde ich stichprobenhalber Fragen an das Wirtschafts- und Agrar- und Forschungsministerium stellen, ob es denn diese aktive Bewerbung der Teilnahme gab.
Dann müssen wir noch mal tauschen, bitte.
Könnten Sie für den Moment die Frage noch mal wiederholen?
Die Frage war, ob also alle drei Ministerien, die jetzt hier auf dem Podium sind, deren Minister, vorstehende Minister, nehmen ja teil an dem Gipfel. Und meine Frage war, ob Herr Weimar in seiner Zeit, bereits seiner Zeit als Staatsminister, aktiv in schriftlicher oder mündlicher Form für die Teilnahme bei den respektiven Ministern geworben hat, also für die Teilnahme an dem Gipfel.
Für die Wirtschaftsministerin kann ich sagen, dass eine Zusage nicht besteht für das nächste Jahr.
Das war nicht meine Frage. Meine Frage war, ob der Herr Staatsminister bei ihr schriftlich oder mündlich um die Teilnahme geworben hat.
Dazu ist mir nichts bekannt.
Ich habe Ihnen die Frage letzte Woche schon beantwortet. Ich kann nur mal wiederholen, Bundesminister Reiner wurde schriftlich von der Weimar Group eingeladen.
Nicht die Antwort auf meine Frage, sondern auch der Staatsminister persönlich. Nein, wir hatten noch eine Antwort ausstehen.
Herr Warwick, auch wir haben uns schon dazu ausführlich geäußert. Meine Kollegin hat es zweimal getan. Ich kann noch mal sagen, Frau Beer wurde von der Weimar Group als Sprecherin angefragt und nach derzeitigem Stand wird sie eine Rede zu den Themen des BMFD erhalten.
Das war nicht meine Frage, sondern ob Herr Weimar höchstpersönlich, schriftlich oder mündlich um die Teilnahme geworben hat. Das ist ja keine Einladung, keine formelle Einladung, sondern ob er im Vorfeld dafür geworben hat bei den Ministern. Da gab es jetzt von keinem der Ministerien eine klare Antwort. Die kann man ja relativ leicht mit Ja oder Nein beantworten, denke ich.
Ich habe dazu alles gesagt, was ich an dieser Stelle sagen kann.
Ich genauso.
Bitte?
Ich genauso.
Okay.
Können Sie es vielleicht nachreichen?
Aus meiner Sicht gibt es da nichts nachzureichen. Also wie gesagt, ich kann nur berichten, wie die offiziellen Abläufe sind im Ministerium. Die Weimar Group hat den Minister angeschrieben. Der Minister hat die Einladung angenommen, wird eine Rede halten. Ich kann auch mal wiederholen, er nimmt nicht an der Executive Night teil. Das ist alles, was ich an der Stelle sagen kann.
Nein, Entschuldigung, Herr Warwick, wir wollen das jetzt beenden an dieser Stelle und gehen zu Herrn Flechtner mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank.
Bitte? Was bitte?
Zu fragen.
Okay, dann fragen Sie.
Wenn ich den ganz richtig verstanden habe, dann sagt er, Herr Weimar hat seine Anteile abgegeben und damit ist die Sache geritzt. Ignoriert der Kanzler, dass Herr Weimars Frau, Ehefrau, diesen Laden weiterhin führt und gehört?
Also schon die Worte, die Sie in der Frage gewählt haben, waren ja nicht die Worte des Kanzlers. Also insofern führen Sie mich da auf eine Fährte, aber das hat er so nicht gesagt.
Naja, doch. Das habe ich paraphrasiert gerade. Herr Weimar hat seinen Anteil an einen Treuhand abgegeben und im Prinzip sagt der Kanzler, er hat damit seine Schuldigkeit getan und die Vorwürfe sind ausgehoben. Ignoriert der Kanzler, und das ist jetzt die Frage, dass Herr Weimars Frau die Firma weitergehört und das Problem damit weiterhin besteht?
Das ignoriert er sicher nicht, das ist ja öffentlich bekannt. Und trotzdem haben wir mehrfach darauf hingewiesen, auf das Bundesministergesetz und die entsprechenden Vorgaben und auf die persönliche Erklärung von Herrn Weimar, der ja zusätzlich eben entsprechend auch die Anteile in Treuhänderschaft gegeben hat, zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben, die es gibt, um eben auch deutlich zu machen, dass es hier keinen Interessenkonflikt besteht. Das hat er gemacht und genau, alles andere haben wir hier regelmäßig, ich glaube in den letzten 4 oder 5 REC-PKs schon diskutiert. Gibt für mich keinen neuen Sachstand, den ich hier mitteilen kann.
Dann Herr Flechtner mit einem neuen Thema, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Zu den Vereinten Nationen, wieder entweder an den Regierungssprecher oder eben an das AA. Denn der Auswahlprozess für den nächsten UN-Generalsekretär hat ja begonnen. Hat Deutschland schon einen Favoriten oder eine Favoritin für den Posten?
Habe Ihnen hierzu nichts anzukündigen in diesem Prozess.
Haben Sie denn irgendeine Strategie, wie Sie in den Prozess gehen?
Wie gesagt, wir werden diese Personalfragen, wenn dann innerhalb der Bundesregierung intern erörtern, werden uns eine Meinung bilden und diese Meinung, wenn sie gefragt ist, dann in den Prozess einbringen, so wie üblich.
Herr Rinke, dazu neues Thema. Dann gehen wir erstmal zu Herrn Packroff.
Ja, danke. Der US-Handelsminister Lutnick hat mögliche Zollsenkungen auf Stahl und Aluminium ins Spiel gebracht, wenn die EU ihre Digitalregulierung ändert. Wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorschlag?
Ich glaube, die EU-Kommission hat sich zu dem Gesamtkomplex auch schon als zuständige Behörde geäußert. Dem haben wir hier nichts hinzuzufügen.
Dann vielleicht ans Wirtschaftsministerium, weil Frau Reiche ja bei der Sitzung anwesend war. Hat Frau Reiche auf diesen Vorschlag reagiert während der Sitzung und wie bewertet sie das?
Aus den internen Sitzungen beim Handelsministerrat werde ich hier nicht berichten und ansonsten habe ich den Worten des Regierungssprechers nichts hinzuzufügen.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, das war's schon.
Herr Rinke.
Ich hätte ganz gerne Herrn Mayer und Herrn Wenzel gefragt zu der Debatte, wie Wirtschaftsverbände mit der AfD umgehen. Also Kontaktverbote, ja oder nein. Zunächst mal an die Wirtschaftsministerin. Hat die da eine Meinung? Ist sie dafür, dass Wirtschaftsverbände mit der AfD Kontakte pflegen sollten oder nicht? Und selber würde mich dann auch von seitens des Kanzlers interessieren.
Das kommentiere ich von dieser Stelle nicht.
Ich würde verbandseigene Entscheidungen von Wirtschaftsverbänden hier auch nicht kommentieren. Was aber, glaube ich, deutlich geworden ist, da muss man sich auch nur die Rede des Bundeskanzlers heute in der Generaldebatte anhören, dass wir
als Bundesregierung einen klaren Kurs verfolgen, der auf der Basis unserer Verfassung steht, der unseren demokratischen Rechtsstaat schützt, der insbesondere auch, wenn es um Russland geht und die Frage, auf, wie die Ukraine hier zu unterstützen ist gegen diesen russischen Angriffskrieg, auch was die Verurteilung dieses russischen Angriffskriegs angeht, haben wir als Bundesregierung eine klare Haltung und unterscheiden uns, glaube ich, damit von politischen Akteuren, die Sie hier angesprochen haben.
Okay. Gibt es weitere Fragen? Herr Warwick.
Der französische Generalstabschef Fabien Mandon hat im Kontext der dortigen Debatte um die Rückkehr der Wehrpflicht am 18. November erklärt, dass das Land, um Moskau abzuschrecken, bereit sein müsse, seine Kinder zu verlieren. Doch an dieser Bereitschaft fehle es derzeit noch. Herr Müller, teilt denn der Verteidigungsminister diese Besorgnis des engen NATO- und EU-Partners Frankreich? Fehlt es dem Minister zufolge derzeit auch in Deutschland noch an der Bereitschaft, seine eigenen Kinder in einem möglichen Krieg gegen Russland zu opfern?
Herr Warwick, diesen Ton, diese Fragestellung habe ich nicht direkt zu kommentieren, weil ich auch die Aussagen unserer französischen Verbündeten nicht kommentiere. Der Verteidigungsminister hat sich ganz klar geäußert, warum Deutschland einen neuen Wehrdienst braucht. Dieser neue Wehrdienst ist im parlamentarischen Verfahren. Dieses Verfahren wird bestenfalls nächsten Monat abgeschlossen werden und dann wird Deutschland auch einen neuen Wehrdienst bekommen. Mit dem neuen Wehrdienst werden wir den personellen Aufwuchs und die personelle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte massiv stärken, weil wir diese Kräfte brauchen, weil Russland eine Bedrohung für Europa darstellt. Wir werden also die aktive Truppe stärken, aber maßgeblich die Reserve und über den neuen Wehrdienst die Reserve über die nächsten Jahre aufbauen. Das ist das Ziel und da rede ich nicht über einzelne Personengruppen oder ihre abwegigen Fragestellung, ehrlich gesagt.
Zusatz, Herr Warwick?
Gut, weiß nicht, ob es Ihnen obliegt, Fragestellung von Journalisten als abwegig zu bezeichnen, aber nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne eine Antwort auf diese Frage. Ich habe verwiesen, das ist gerade eine Debatte in Frankreich, dass es angeblich um diese Bereitschaft fehlt, die eigenen Kinder zu opfern bzw. zu verlieren im Wortlaut. Und ob der Verteidigungsminister das ähnlich sieht wie der Generalinspekteur in Frankreich. Das ist ja relativ einfach zu beantworten. Ja, das sieht er ähnlich. Nein, er teilt diese Sicht nicht.
Also sowohl ich als auch der Minister, wir kommentieren unsere Verbündeten nicht. Und wir kommentieren nicht, was andere NATO-Partner zu Themen sagen. Dort gibt es eine Meinungsbildung in der Gesellschaft. Die unterhalten sich über gewisse Themen, so wie wir uns in Deutschland auch in einem guten, in sehr engen parlamentarischen Verfahren, im demokratischen Verfahren über den Wehrdienst auseinandersetzen. Und genau das passiert in Deutschland und die Debatte ist für alle offen. Und da kann sich jeder daran beteiligen.
Herr Nils, dazu? Neues Thema. Dann gehen wir erst zu Herrn Fechtner. Neues Thema, bitte.
Genau, noch eine Frage an das Justiz- und Familienministerium zum Strafvollzug von Kindern, weil die österreichische Regierung will gefängnisähnliche Aufenthalte für Jugendliche unter 14 Jahren ermöglichen. Wäre das auch etwas für Deutschland?
Da müssten wir, glaube ich, noch mal tauschen, oder? Nee. Gut.
Also diese Debatte ist ja nur eine weitere Erweiterung dieser schon ewig währenden Strafmündigkeitsdebatte. Dazu hat die Bundesministerin der Justiz sich ja auch schon klar geäußert. Sie hält nichts von einer Absenkung der Strafmündigkeit und sie weist immer wieder darauf hin, dass unser Recht schon heute eben Möglichkeiten gibt, um mit Kindern, die Taten begehen, die für Strafmündige dann Straftaten wären, auf die einzuwirken, mit ihnen umzugehen, hin zu einer Besserung. Also da gibt es keinen Anlass, jetzt aus Gründen der österreichischen Entwicklung wieder eine neue Debatte aufzumachen.
Zusatz zu den Ursachen von Kinder- und Jugendgewalt soll es laut Koalitionsvertrag ja auch eine Studie geben. Haben Sie da einen aktuellen Stand?
Meines Wissens ist die, also ich kann Ihnen gerade keinen aktuellen Stand geben, bin mir aber gar nicht sicher, ob die Studie nicht vom Familienministerium in Auftrag gegeben wird. Aber es kann auch bei uns liegen, dann reiche ich es nach.
Dann Herr Nils mit einem neuen Thema.
Ja, gibt es, Herr Hinterseher, zu einem speziellen Aspekt mit Blick auf Gaza Fortschritte der entsprechenden Verhandlungen Ihres Wissens, was die künftige Verwaltung und was auch das Monitoring eines denkbaren und ja erforderlichen Wiederaufbaus angeht? Werden da bestimmte Konstruktionen noch abgelehnt oder bewegt sich da was?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Fragestellung richtig verstehe, Herr Nils. Wenn Sie es vielleicht spezifizieren könnten, um welche Art des Wiederaufbaus...
Ja, welchen Anteil die palästinensische Autonomiebehörde an einer künftigen Verwaltung und welchen Anteil sie an entsprechenden Gremien für den Wiederaufbau haben soll und haben wird.
Ich glaube, dazu haben wir uns auch wiederholt verhalten. Wichtig ist natürlich langfristig, dass die palästinensische Autonomiebehörde, aber auch die Palästinenserinnen und Palästinenser als Ganzes Teilhabe in diesem Wiederaufbauprozess haben. Wichtig ist jetzt mittelfristig, vor allem kurzfristig, die Entwaffnung der Hamas, mittelfristig eine Verwaltung, eine zivile Verwaltung des Gazastreifens, die vor allem den Zielen gerecht wird, dass wir die humanitäre Versorgung zunächst einmal gewährleisten können als internationale Gemeinschaft, und zwar in einer Art und Weise, die nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln beinhaltet, sondern natürlich auch Behelfsunterkünfte und dergleichen. Und wenn das geschafft ist, dann in einem weiteren Schritt dazu überzugehen, diese nächsten Schritte, die ja auch angedeutet sind im 20-Punkte-Plan, dahingehend zu verstetigen, dass es natürlich wichtig ist, die Palästinenserinnen und Palästinenser in der Verwaltung des Gazastreifens einzubinden und Verantwortung zu übertragen.
Darf ich als Zusatzfrage den Blick ein bisschen weiten und fragen, hat die Hatz der Siedler auf Palästinenser auf der Westbank aufgehört, Ihrer Recherche nach, oder was tut sich da?
Nein, ich glaube, das war gestern auch Thema beim Besuch des jordanischen Außenministers. Natürlich sehen wir mit allergrößter Besorgnis die Situation im Westjordanland und die zunehmende Siedlergewalt, die übrigens auch die israelische Regierung in zunehmendem Maße besorgt. Insofern ist das mit Sicherheit kein Thema, das wir in irgendeiner Art und Weise als gelöst betrachten könnten.
Herr Werfel, dazu?
Ja, Herr Hinterseer, wir hatten ja vorher gerade den Umgang mit russischen Assets für den Wiederaufbau der Ukraine. Gibt es denn auf EU-Ebene ähnliche Überlegungen mit israelischen Assets der israelischen Zentralbank in der EU, ebenfalls einen Teil dieses Wiederaufbaus von Gaza zu finanzieren?
Nein, solche Überlegungen gibt es nicht.
Darf ich noch nachfragen, wieso?
Ist mir zumindest nicht bekannt.
Aber gibt es eine Überlegung, das anzustreben? Der Zerstörungsgrad ist ja immens, wie man so hört, in Gaza, und die Finanzierung nicht ganz gesichert.
Ich habe Ihre Frage schon verstanden, aber die Antwort bleibt gleich.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann gehen wir zurück zur Frage von Herrn Fechtner, weil es gibt einen Nachtrag.
Ja, die Kollegen waren so nett, mir mich da ins Bild zu setzen. Also Sie hatten ja den Auftrag im Koalitionsvertrag angesprochen und die Umsetzung liegt auch tatsächlich bei uns. Die entsprechende Studie wird gerade, oder sozusagen der Auftrag zur Erstellung einer entsprechenden Studie wird gerade vorbereitet. Es gibt auch eine von der Innenministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe, die sich mit den gestiegenen Fallzahlen von Kinder- und Jugendkriminalität befasst. Das ist eine Einsetzung, die schon 2023 erfolgt ist. Und um da Doppelungen zu vermeiden, möchte man also sozusagen auch die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe berücksichtigen, wenn man jetzt die neue Studie in Auftrag gibt.
Vielen Dank. Zusatz bzw. Nachfrage?
Alles gut.
Alles gut. Dann habe ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen notiert. Und es sieht auch nicht so aus, als ob noch welche kommen. Dann sage ich danke für diesen Mittwochmittag.
Danke. I'm thinking.